Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Und wie cool, dass wir jetzt in dieser Predigtserie sind. This is us, das sind wir. Und heute haben wir einen Wert, der ist eigentlich die Grundlage von jedem anderen Wert, den wir uns anschauen in dieser Predigtserie. Und dieser Wert heißt, die Bibel ist unser Maßstab. Ich lese mal kurz aus unserem tollen Werteflyer, was da steht. Wir glauben, dass die ganze Bibel die verbindliche Grundlage unserer Erkenntnis von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen ist. Deshalb ist sie für uns der Maßstab für unser Leben, Denken und Handeln, sowohl für jeden Einzelnen als auch für die gesamte Kirche. Das ist, was wir erstmal meinen, wenn wir sagen, die Bibel ist unser Maßstab. Und ich finde das wichtig, weil wenn du mit deinen Arbeitskollegen am Morgen ins Gespräch kommst oder mit deinen Mitstudierenden oder mit irgendwelchen Leuten in deiner Klasse, dann werden die diesen Wert vermutlich nicht teilen. Wenn du dann aufstehst und sagst, die Bibel ist unser Maßstab, dann werden sie sagen, raus mit ihm oder was auch immer. Ne? Das ist jetzt nicht selbsterklärend. Und trotzdem würde es, glaube ich, auch in der Gesellschaft Dinge geben, die Menschen uns als Maßstäbe ausgeben würden, oder? Was würden die vielleicht sagen, was unser Maßstab sein muss? Hat jemand eine Idee? Grundgesetz würde vielleicht jemand sagen, genau, das ist doch unser Maßstab. Das würden wir als Christen hoffentlich auch sagen. Die Wahrheit, ja, wobei dann wird schon wieder spannend, ne? Hat schon Pilatus gesagt, was ist Wahrheit? Und die Gesellschaft hat mittlerweile die seltsame Vorstellung, dass Wahrheit nur noch an eine Sache gekoppelt ist, nämlich an dich ganz persönlich. Das macht es also auch wieder schwierig. Aber ich würde sagen, das ist oft ein genannter Begriff. Was noch? Der Muskelkatalog. Ach, Bußgeldkatalog, ja, in manchen Bereichen. Ich glaube, was ganz gängig Leute sagen würden, was unser Maßstab ist, ist einfach die Vernunft. Richtig? Oder manchmal sagt man es auch ein bisschen allgemeiner, das, was die gesamte Menschheit für wahr hält. Wie wenn das so wäre, dass die gesamte Menschheit immer die gleichen Dinge für wahr hält. Also da fängt es ja schon mal an. Das sehen wir ja schon, wenn wir in die USA gucken oder nach Russland oder nach China oder so. Wir sehen doch nicht alle dieselben Dinge als wahr an. Also irgendwie wird das alles schwierig. Und deswegen sagen wir als Christen, nein, es muss einen Maßstab geben, der außerhalb von uns selbst steht. Dieser Maßstab ist Gott, aber woher wissen wir denn, wofür Gott steht? Und da sagen wir, Gott hat sein Wort, die Bibel, inspiriert. Und ich gebe dir vielleicht noch mal ein Bild mit, das gebrauche ich an der Stelle immer, habe ich vielleicht hier auch schon gebraucht. Mein Dad liebt es, Entfernungen abzumessen mit Schritten. Und er ist völlig davon überzeugt, dass ein Schritt bei ihm ein Meter ist. Und da würde er mit jedem Streit anfangen, wenn er die Strecke abmisst und du misst sie ab, dass er recht hat. Und ich würde sagen, das ist ja tatsächlich wahr. Ich beobachte mich auch schon dabei, wenn ich mal kurz einen Zaun ziehen will irgendwo, dann gehe ich erst mal vorbei und sage, so ungefähr weiß ich jetzt, wie die Sache läuft. Aber die Wahrheit ist, ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn jemand mit einem Meterstab das nachgemessen hat oder mit einem Laser, dass ich sage, nein, das stimmt nicht. Ich habe 7 Meter gemessen, also erzähl mir nicht, dass es nur 6,50 Meter sind. Das ist völlig unmöglich. Weil mir eigentlich klar ist, dass meine Schrittlänge ungefähr vielleicht dem Meter nahe kommt. Aber ich würde schon sagen, dass ein Zollstock, wie man ja im Norden sagt, bei uns im Süden hat man einfach Meterstab gesagt, dass ein Zollstock genauer ist und dass ein Laser genauer ist. Und so würde ich sagen, die Vernunft ist doch ein guter Maßstab grundsätzlich. Auch der Verstand ist ein guter Maßstab. Auch vielleicht Dinge, die wir durch die Aufklärung, wo wir uns darauf verständigt haben, manches davon mag ein guter Maßstab sein, aber wir glauben immer noch, dass es das Original gibt und dass man selbst die Vernunft an dem messen kann. Die Frage ist, was ist dein letzter Maßstab? Und das ist insbesondere wichtig, wenn heute jeder sagt, nein, meine Schrittlänge. Es sind auch nicht die Schrittlänge vom Nachbarn oder der Durchschnitt von all unseren Schrittlängen, den wir nehmen, sondern nein, meine Schrittlänge ganz persönlich, das ist der einzige Maßstab, den ich gelten lasse. Und dann sagen wir vielleicht noch, solange ich niemandem schade, durch meine Auffassung von der Wirklichkeit und der Wahrheit. Wirklichkeit vielleicht schon mal wieder ausklammern, das ist heute auch nicht mehr so wichtig. Aber dann würden wir sagen, solange ich niemandem schade mit meiner Vorstellung, dann kann das doch wirklich als der Maßstab meines Lebens gelten. Und ich glaube, dass das auf die Länge des Lebens gesehen und von der Ewigkeit her betrachtet so nicht ist. Sondern dass es gewisse Dinge gibt, die dein Leben zum Blühen bringen und dass es gewisse Dinge gibt, die dein Leben in den Dreck ziehen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir einen Maßstab außerhalb von uns selbst. Und wenn wir nun eine Gottesvorstellung haben, dass wir sagen, naja, ich spüre das persönlich ab, was Gott jeweils für mein Leben möchte, dann ist mein Verdacht, dass du am Ende eigentlich wieder nur deinen eigenen Ideen folgst. So, ich glaube, wenn wir sagen, die Bibel ist unser Maßstab, dann wird es wirklich sehr, sehr konkret. Dann kann eben nicht mehr alles stimmen, dann gibt es richtig und falsch. Dann werden wir, während wir Dinge lesen, während wir das Wort Gottes studieren, davon überführt, dass manche Dinge in unserem Leben anders werden müssen und dass Gott noch Pläne für unser Leben hat, die besser sind als unsere eigenen Pläne. Deswegen, ich glaube, wenn es wirklich um Nachfolge geht, um christliches Leben geht, dann wird es immer interessant, wenn es um das Wort Gottes geht. Und wir glauben auch nicht, dass du mit deiner Prophetie kommen kannst und sagen kannst, aber Gott hat zu mir gesagt, und dann diese Prophetie der Bibel entgegenstellen kannst. Wir sagen, nein, der Heilige Geist hat dieses Wort mit 100%iger Zuverlässigkeit inspiriert, aber dass du 100%ig sicher Gottes Reden hörst in deinem Leben, das steht nirgendwo geschrieben und das glauben wir auch nicht. So, jeder kann geprüft werden, ich darf geprüft werden, du darfst geprüft werden. Gottes Wort ist der Maßstab dafür. Okay, ich werde jetzt heute nicht so sehr darauf eingehen, auf diese Frage, ja, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Das glauben ja, wie gesagt, die Leute in unserer Gesellschaft nicht. Wenn du da noch mal tiefer einsteigen willst und so ein paar Gründe dafür hören möchtest, warum wir auch glauben, dass die Bibel zuverlässig ist und so weiter, empfehle ich dir eine Predigt bei uns auf dem YouTube-Kanal in Braunschweig. Die hieß damals Sola Scriptura und dann die Bibel gleich Gottes Wort, Fragezeichen. Wenn du nochmal da an der Stelle tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir diese Predigt. Habe ich bei uns auch gesagt, als ich diese Predigt gepredigt habe. Und die Predigt war nicht sehr viel geklickt worden, weil sie ein bisschen was zum Nachdenken ist. Und dann habe ich geguckt, 2 Wochen später, dann hatten 3 Leute nochmal nachgehört. Also ich möchte sagen, das übertrefft ihr hier in Peine. Ich würde sagen, ihr seid ja viel neugieriger und viel leidenschaftlicher noch. Deswegen weiß ich, hier werden auf jeden Fall nochmal 50, 60 Aufrufe in den nächsten 2 Wochen da sein. Amen? Amen. Okay, wir gehen rein und ich gebe euch meinen ersten Punkt mit. Der erste Punkt lautet, nur eine gelebte Bibel ist eine gute Bibel. Und hier sind meine ersten Bibelverse, 2. Timotheus 3, 14 bis 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften hängt. Und ich mag diesen Zusammenhang. Einerseits sagt der Paulus hier seinem geistlichen Sohn und seinem Auszubildenden, dem Timotheus, hey, die heiligen Schriften, die du von Kindheit auf kennst, er meint die Schriften des Alten Testamentes, der hebräischen Bibel, die sind zuverlässig. Deswegen, du weißt doch erstmal, was du gelernt hast. Aber dann sagt Paulus, du weißt auch, von wem du gelernt hast. Und das zeigt mir etwas Bedeutendes. Es ist nicht nur entscheidend, die Bibel zu kennen, es ist auch entscheidend, wer dir die Bibel bringt. Weil tatsächlich auch, wie soll ich sagen, eine gelebte Bibel eine überzeugende Bibel ist. Wenn wir selber Menschen sind, die die Bibel ausleben, dann sind wir auch in der Lage, andere Menschen mit dem Wort Gottes zu prägen, sodass sie selber zu lebendigen und starken Christen werden. Und der Paulus, der beschreibt das in diesem Brief auch, er sagt einerseits, mein lieber Timotheus, du hast ja von mir gelernt und du weißt, dass ich nicht nur gelabert habe, sondern ich gebe mein Leben für diese Botschaft, die ich predige und die im Wort Gottes enthalten ist. Ich bin bereit, mit Anfechtungen umzugehen. Ich bin bereit, Verfolgung zu erleiden. Ich bin bereit, wirklich durch finstere Täler zu gehen, um diesem Jesus treu zu bleiben. Du weißt, dass du dich auf das, was ich dir sage, verlassen kannst, weil ich als Person glaubwürdig bin. Und er sagt dann noch eine zweite Sache. Er sagt, mein lieber Timotheus, ich sehe jetzt deinen Glauben und in deinem Glauben, da erkenne ich was, nämlich den Glauben von deiner Oma und von deiner Mama. Und auch das ist etwas, was Timotheus geprägt hat. Und Paulus sagt Timotheus im Grunde, du hast heute einen lebendigen Glauben. Du kannst bei dem bleiben, was du gelernt hast, weil du von guten Leuten gelernt hast. Weißt du, und das gilt auch für uns als Kirche. Das Erste, was sich Menschen fragen, wenn sie mit uns Christen in Kontakt kommen, ist nicht, ob die Dinge sachlich wahr sind, sondern sie werden sich als Erstes instinktiv fragen, leben die das eigentlich? Sehe ich etwas von Jesus im Leben, von den Leuten, die zur Ekklesia Peine gehen? Kommt da etwas von seiner Liebe wieder, aber auch von seiner Wahrheit, von seiner Barmherzigkeit? Sehe ich da was von ihm? Und trotzdem ist mir eins dabei wichtig, ne? Die Bibel, die hängt ja nicht von Menschen ab, von den Menschen, die sie predigen oder die sie ihren Kindern vorlesen, aber sie kommt eben durch Menschen. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke nochmal. Die Bibel ist nicht wahr, weil Christen immer gut sind, und sie ist auch nicht unwahr, wenn Christen versagen, aber sie wird glaubwürdiger, wenn Christen das leben, was da drin steht, was sie glauben. Man könnte es mit diesen berühmten Worten hier sagen, sie werden Martin Luther zugeschrieben, auch wenn das nicht belegt ist, aber ich mag dieses Zitat. Er hat mal gesagt, oder er soll mal gesagt haben, wenn man ein Buch und einen Kopf zusammenschlägt und es klingt hohl, dann liegt es wahrscheinlich nicht am Buch. Also, was wollte er damit sagen, wenn er es wirklich gesagt hat, ne, dass es noch kein Beweis dafür ist, dass ein Buch unzuverlässig ist, nur wenn Menschen damit schlecht umgehen. Also das ist die eine Wahrheit, aber trotzdem ist uns klar, dass Menschen eigentlich bei uns sehen wollen, dass wir dieses Wort auch ausleben, dass wir die Bibel auch in unserem Alltag sichtbar machen. Jemand hatte das im Vorgebet gesagt, wir sind die einzige Bibel, oft die Menschen um uns herum lesen. Ich würde immer sagen, wir sind auf jeden Fall die erste Bibel, die viele Menschen lesen. Da schauen sie in unser Leben hinein und fragen sich, finde ich da etwas von dem drin, was den christlichen Glauben ausmacht? Okay, deswegen, glaubwürdige Christen sind das stärkste Argument für eine glaubwürdige Bibel. Und ich würde sagen, in unserer Gesellschaft ist es heute so, ja, in vielen Fragen ist die Bibel selbst das Problem für die Leute. Nee, das kann nicht wahr sein, was darin gelehrt wird, das können wir nicht annehmen, darüber müssen wir doch weg sein oder wie auch immer. Den Leuten würde ich immer nur sagen, schaut dir doch die Realität an. Immer wenn Menschen versuchen, an diesen Plänen Gottes vorbeizuleben, dann legen sie eine Gesellschaft in Schutt und Asche. Sie machen alles kaputt. Sie zerstören Menschen am Ende. Keiner wird fröhlicher, keiner wird erfüllter. Kein Leben gelingt besser. Deswegen würde ich immer sagen, seid euch einfach ehrlich, euch selbst gegenüber, ob das wirklich funktioniert, eure selbstgewählten Dogmen und alles, was ihr so um euch herum aufgebaut habt. Aber ich würde auch sagen, für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist die Bibel nicht das Problem, aber die Art, wie wir vielleicht damit umgehen. Auch manchmal so dieser Punkt, dass wir vielleicht als Christen dann lieblos mit der Bibel auf Leute draufhauen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe heutzutage auch, die Bibel anzuwenden auf das Leben im 21. Jahrhundert. Aber ich will mal bei diesem Gedanken noch bleiben, dass Paulus Timotheus hier an seine gelebten Vorbilder erinnert. Und Paulus sagt im Grunde zu Timotheus, Timotheus, die Bibel wurde für dich auch glaubwürdig, weil sie verkörpert war. Weil deine Oma und deine Mama, weil sie wirklich diesen Glauben, den sie dir gesagt haben, auch gelebt haben. Und Timotheus, das, was du gehört hast, war glaubwürdig, weil du mit mir gemeinsam unterwegs warst und wirklich aus der ersten Reihe beobachten konntest, dass ich das ernst gemeint habe und dass ich mich das habe alles kosten lassen, was dafür nötig war. Wie übertragen wir das auf uns als Kirche? Ich glaube, wir können Menschen ganz positiv mit der Liebe zur Bibel infizieren, richtig anstecken. Und zwar unsere Kinder in der Kidskirche, unsere Jugendliche bei Neon, junge Erwachsenen, Menschen, die neu dazukommen. Und zwar, indem wir nicht perfekt sein müssen, aber indem sie auch Menschen merken, das ist nicht eine fromme Fassade. Die labern alles Mögliche von Großzügigkeit und von Nächstenliebe und von Barmherzigkeit und von geistlicher Familie. Aber wenn ich reinkomme, spüre ich davon nichts. Und andererseits würden wir uns wünschen, diese positive Vision, oder? Dass Leute reinkommen und sie erleben unser Miteinander und irgendwann hören sie so die Predigten und lernen immer mehr über die Bibel und dann sagen sie sich jedes Mal, wenn sie das hören, hey, das ist doch einfach nur das, was ich schon überall erlebe. Das ist doch das, was stattfindet zwischen den Menschen. Das ergibt total Sinn und das wünsche ich mir. Dass Menschen reinkommen, immer mehr von Gottes Wort hören und immer mehr nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten schauen und sagen, boah, ja, der verkörpert das. Und bei ihr sehe ich das und bei ihm sehe ich das. Und das wäre für mich so ein Ziel, wo ich unbedingt gerne hin möchte. Wir brauchen Menschen, die sich von Gottes Wort formen lassen. Ich nenne mal ein paar Dinge. Entschuldigst du dich bei Leuten in deiner Familie? Bittest du um Vergebung? Oder auch hier in der Kirche? Passiert das? Guck mal, wir leben in einer Zeit, wo es fast keine Rücktritte mehr gibt, wo Menschen nicht wirklich Verantwortung übernehmen. Während sie sich entschuldigen, verwischen sie noch das, was sie selbst getan haben und sie verflachen es, sie verüben Verbrechen und sie sprechen von Fehlern, wie auch immer. Wie gut wäre es, wenn wir Christen am Arbeitsplatz, in der Schule, in unseren Familien ehrlich werden und sagen, boah, ich habe hier wirklich so daneben gelegen. Und wenn du jetzt mit Christen zusammen bist, dann kannst du sagen, boah, es ist echt, ich habe hier gesündigt. Ich bitte dich um Vergebung, ich bitte Gott um Vergebung. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Und wenn du das selbst auf der Arbeit könntest, wo jeder versucht, oft Dinge zu verstecken und jemand anderem unterzuschieben, aber wenn du hergehen würdest und Verantwortung übernehmen würdest und sagen würdest, hey Leute, das geht auf meine Kappe, da habe ich einfach einen Fehler gemacht. Oder das ist mein Anteil hier an diesem Problem, das wir jetzt gerade haben. Ich glaube, dass das total glaubwürdig wäre, dass Menschen sich sowas wünschen, dass sie einfach jemanden erleben, der anders ist, der nicht zu stolz ist, um mit diesen Dingen rauszurücken. Kannst du Korrektur annehmen? Das ist so eine Sache, die ich als Pastor total kenne. Die Leute lieben dich, lieben die Art, wie wir Kirche bauen. Und dann gibt es das erste Gespräch, wo ich mal ins Leben reinsprechen muss von Leuten und sagen muss, hey, ich finde es schwierig, wie du da in diesem Bereich unterwegs bist. Ich finde es schwierig, was ich so erlebe, wenn du mit Menschen aus unserer Kirche zusammenkommst und du redest negativ über irgendwelche Menschen oder über irgendwelche Dinge. Und dann merke ich ganz schnell, wie oft Leute dann sofort wieder weg sind, weil sie eigentlich nicht korrigiert werden möchten. Aber ich glaube, das gehört eigentlich dazu. Menschen suchen solche Menschen, in denen Jesus sichtbar wird. Und ich wünsche mir, dass deine Nachbarn irgendwo über dich wissen, dass du hilfsbereit bist, dass du vielleicht mal mit anpackst, wenn sie Unterstützung brauchen, dass du gerne Sachen verleihst, auch wenn Menschen mal irgendwas brauchen von dir, irgendein Werkzeug oder irgendwas. Ich wünsche mir, dass die Menschen an dir erleben, wie glaubwürdig die Bibel ist, weil du glaubwürdig bist. Nur eine gelebte Bibel ist eine gute Bibel. Und was ich an dieser Stelle noch kurz sagen möchte, wenn wir glaubwürdig sein wollen in unserer Art, die Bibel auszulegen, dann müssen wir die Bibel auch richtig gebrauchen. Und hier gebe ich noch mal vier Grundregeln, mit der Bibel gut umzugehen. Regel Nummer eins. Die ganze Bibel ist Wahrheit. Es macht keinen Sinn, sich Dinge rauszupicken und daraus irgendwie so Schwerpunkte zu machen. So entstehen immer Irrlehren, so entstehen falsche Lehren, so sind schon ganze Sekten entstanden, ja, weil man sich irgendwelche Sachen rausgegriffen hat. Nein, die ganze Bibel ist Wahrheit und wir lassen die Dinge auch in ihrer Spannung stehen. Ja? Wenn wir ermutigt werden, mit Menschen für Heilung zu beten und auf der anderen Seite sehen, dass wir noch ächzen und stöhnen, solange wir in dieser Welt sind und auch noch sterben, dann merken wir, da ist eine Spannung und wir glauben an Heilung und trotzdem werden wir nicht leichtfertig behaupten, dass da jetzt eine Heilung geschieht oder werden da in Gottes Namen davon sprechen, dass Menschen immer geheilt werden oder sonst irgendwas, sondern wir leben in dieser Spannung, dass Gott schon Dinge angefangen hat, aber dass das Eigentliche noch aussteht. Dann, ganz wichtig, immer bevor wir anfangen, Dinge auf unser Leben zu übertragen, da gucken wir erstmal auf den Kontext. Ich habe mal das so genannt, Kontext vor Anwendung. Wir schauen immer erst, was der Bibeltext damals und dort bedeutet hat, bevor wir ihn auf unser Heute und Hier übertragen. Dann dritte Auslegung, wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Wer mich kennt, der weiß, dass die Offenbarung mein Hobby ist. Und da habe ich manchmal so viele Schmerzen, was Leute alles reinlesen in dieses Buch, ja, wo ich sagen würde, fast alles, was in der Offenbarung genannt wird, kommt im Ersten Testament in der hebräischen Bibel schon vor. Fast alles, bei Daniel, bei Hesekiel, bei Jesaja und bei Jeremia, manchmal bis in die Wortwahl hinein. So, klassisches Beispiel, wer tritt in Offenbarung 13 auf? Der Antichrist, oder? Ja, das ist die Frage. Weil das, was da beschrieben wird, ein Tier, was aus dem Wasser kommt und so weiter, ist im ersten Testament der hebräischen Bibel immer ein Bild für Reiche, in denen etwas Antigöttliches sichtbar geworden ist. Das heißt, da geht es zunächst mal nicht um eine Person, sondern um ein Herrschaftssystem, eigentlich eine Gruppe von Reichen, muss man sagen, so wie dieses Tier beschrieben wird, die halt Macht gewinnt am Ende der Zeiten. Ne? Also das ist so ein ganz simples Beispiel, um da reinzugehen. Natürlich hat so ein Reich dann auch am Ende einen Kopf und wahrscheinlich jemand, der dieses Reich leitet. Und da haben wir auch andere Bibelstellen, die dafür sprechen. Aber es ist gefährlich, Dinge leichtfertig vom einen aufs andere zu übertragen. Sondern wir gucken, wo haben wir diese Bilder? Schon in der restlichen Bibel und dann wenden wir es so an. Und eine letzte Bibelauslegungsregel gebe ich uns noch mal mit. Und zwar: Christus ist die Mitte der Bibel. Und das ist mir so wichtig, ja. Das Erste Testament, die hebräische Bibel, weist auf Jesus hin. Und dann das ganze Neue Testament legt im Grunde aus, was in Jesus passiert ist und was wir durch Jesus jetzt haben. Und deswegen, wenn Christus in unserem Leben nicht die Mitte ist und wenn wir uns mehr auf irgendwelche Randthemen konzentrieren als auf Jesus, dann wird es ganz schnell ungesund. Okay, das nur am Anfang nochmal. Ich will dir noch so ein Beispiel aus der Kirchengeschichte mitgeben. Und zwar im 2. und 3. Jahrhundert wurde das Römische Reich von verheerenden Seuchen getroffen. In manchen Städten, sagt man, starb ein Drittel der Bevölkerung. Es gab kaum Medizin und viele, die es sich leisten konnten, flohen in dieser Zeit aus den Städten. Und die Christen taten damals etwas ganz anderes. Der Kirchenhistoriker Eusebius, Bischof von Caesarea, berichtet, dass Christen bei den Kranken blieben, auch bei Nichtchristen. Sie pflegten sie, sie versorgten sie mit Nahrung und Wasser und sie nahmen in Kauf, selbst zu sterben. Der moderne Soziologe Rodney Stark, der zeigt, dass Christen in dieser Zeit, der das untersucht und auch überträgt das auch auf heutige Dinge, dass sie nicht wegen Wundern häufiger überleben, sondern wegen ganz einfacher Dinge, wegen einer Nähe, einer Verlässlichkeit und einer Tiefe an Beziehungen, die es woanders kaum gibt. Die Bibel überzeugt nicht nur durch Argumente, sie überzeugt auch, weil Menschen anders handeln, weil sie von dieser Bibel, von diesem Wort Gottes geprägt sind. Eine gelebte Bibel ist eine gute Bibel. Wir gehen jetzt nochmal in den zweiten Punkt rein. Christus ist die Nummer eins in unserer Bibel. Da will ich diese Regeln nochmal ein bisschen mehr auswalzen. Und wir lesen den Bibeltext weiter, 2. Timotheus 3, 15, lese ich nochmal weiter. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Interessant. Paulus redet von den heiligen Schriften und er sagt sofort, was ihr Hauptziel ist. Er sagt, sie wollen Menschen weise machen, damit sie die Rettung in Jesus finden. Also wirklich, das Hauptthema der Heiligen Schrift, sagt Paulus hier selber, ist Jesus Christus. Und das ist so wichtig für jede gesunde Kirche und für jeden gesunden Christen, dass Jesus einfach die Mitte von unserem Leben ist und dass wir verstehen auch, dass Jesus die Mitte der Bibel ist. Paulus, er spricht hier vom Alten Testament, wie gesagt, der hebräischen Bibel, das war ja die Bibel zunächst mal der ersten Christen. Und von Jesus hatten sie gelernt, ihn selbst in dieser hebräischen Bibel zu sehen. Nach seiner Auferstehung hat er ihnen gezeigt, wie die ganzen prophetischen Vorhersagen und Verheißungen auf ihn hingewiesen haben. Und Paulus sagt hier, die Schrift, die kann uns auf den Weg der Rettung führen. Aber er sagt uns auch, die Rettung selbst geschieht durch Jesus Christus. Also man könnte sagen, Christus ist der Weg, aber die Bibel zeigt uns und beschreibt uns diesen Weg. Jesus ist die Hauptsache unserer Bibel. Das hat übrigens Jesus auch selbst gesagt. Johannes 5, 39, ihr erforscht die Schriften und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagte selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Über Jesus wurde gesagt, im Anfang war das Wort und dann das Wort wurde Fleisch, wurde ein Mensch. Also, wir haben nicht nur die Bibel in der Form eines Buches, wir haben im Grunde auch Gottes Wort in Form einer Person. Das ist Jesus Christus. Aber alles, was wir über diesen Jesus Christus wissen, zuverlässig wissen, wissen wir aus Gottes Wort, aus der Bibel. Christus ist immer die Brille, durch die wir die ganze Bibel lesen. Er wurde im Alten Testament angekündigt, in den Evangelien sichtbar, in den Briefen ausgelegt und er wird uns in der Offenbarung verherrlicht gezeigt, wie er zu Rechten Gottes sitzt und die ganze Welt regiert. Wenn wir die Glaubwürdigkeit der Bibel stärken wollen, dann tun wir das am besten, indem wir die Hauptsache sein lassen. Und da wird es jetzt richtig relevant. Die nächste Bundestagswahl steht vor der Tür. Und ich glaube schon, dass wir ähnliche Zustände bekommen werden, wie wir die in den USA bei der letzten Wahl gesehen haben. Wir werden ähnliche Kämpfe haben. Wenn die AfD in Sachsen-Anhalt dort die Regierung übernimmt, dann weiß ich von Politikern, mit denen ich persönlich gesprochen habe, dass man davon ausgeht, dass es wochenlang zu Aufständen kommen wird und so weiter. Also wir merken, wir leben in einem aufgeheizten Klima, die Ränder werden stärker, die Mitte ist auch kaum als Mitte wiederzuerkennen, aber sie ist irgendwie auch schwierig, will ich sagen. Und Menschen, die kämpfen leidenschaftlich für bestimmte Dinge und sie gehen aufeinander los und sie zerstören einander. Und oft ist die Sache wichtiger als die Wahrheit. Ja? Und oft ist es jedes Mittel recht, wenn man nur für die richtige Sache streitet. Und das sehe ich auf allen Seiten. Und hier will ich sagen, wir als Christen dürfen nicht so sein. Wir dürfen uns nicht irgendwie zersplittern lassen in links oder rechts oder sonst irgendwas. Wir sollten wirklich stehen für die ganze Wahrheit Gottes. Ja? Uns ist soziale Gerechtigkeit wichtig, uns ist aber auch Verantwortung wichtig und ein funktionierender Staat und so weiter. Wir dürfen uns nicht einfach auf irgendeine Seite ziehen lassen. Und ich glaube, das gelingt am besten, wenn wir Jesus im Mittelpunkt lassen und wenn wir es nicht zulassen, dass politische Themen und andere Themen wichtiger werden als Jesus. Übrigens möchte ich dir das auch mal sagen, weil ich das bei uns in der Kirche beobachte. Wenn du ständig nur postest über irgendwie solche Dinge, aber man hört gar nichts von dir über den Jesus, den du doch angeblich liebst und dem du nachfolgst, ich glaube, dann ist auch schon was schief in deinem Leben, wenn du missionarischer bist für alle möglichen anderen Sachen, aber nicht für Jesus. Mach Jesus zu deiner Hauptsache ganz neu und entdecke, wie Jesus die Hauptsache in der Bibel ist. Genauso geht das, wenn wir uns um theologische Fragen streiten, ja, Endzeitmodelle und wie ist die Stellung von Israel jetzt genau zu bewerten und wie ist unser Taufverständnis, wie sehen wir die Sache mit dem Abendmahl und so weiter. Das Wichtigste ist, dass die Hauptsache bleibt. Diese anderen Themen sind nicht unwichtig, aber Menschen sollten einfach erkennen, wenn sie Teil unserer Gemeinden werden, was uns am wichtigsten ist. Und das sollte Jesus sein. Wenn Jesus im Zentrum ist, dann ordnet sich alles andere drumherum. Ich habe da mal gelesen, dass die Sonne in unserer Galaxie 98% der Masse ausmacht. Mag jetzt Leute geben, die sich da besser auskennen, aber so ungefähr habe ich das gelesen. Und deswegen ist es auch die Sonne, ja, die sozusagen die Bahnen aller anderen Planeten und aller anderen Himmelskörper in unserer Galaxie beeinflusst. Und lass mich dir sagen, Jesus ist die einzige Sonne in unserem Glaubensleben, die unser Leben gesund hält. Und das ist so ein Gedanke, den ich dir total gerne mitgeben möchte. Letzter Gedanke, die Bibel ist unser Maßstab. Jetzt lesen wir nochmal diesen berühmten Vers 2. Timotheus 3, 16 und ich lese Vers 17 gleich mit. Alle Schrift, heißt es, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Erstmal liebe ich dieses Wort, das Wort Gottes ist eingegeben oder wörtlich, es ist Gott gehaucht. Das ist ein Wort, So sagen viele Ausleger, was Paulus vermutlich sogar erfunden hat, weil man das gar nicht nachweisen kann. In der Bibel auf jeden Fall nicht. Ich habe sogar noch im Ohr, dass man es auch in der Antike nicht nachweisen kann vor Paulus. Also Paulus hat für diesen Prozess, dass Gott zu Menschen geredet hat und sie haben sein Wort niedergeschrieben, hat er ein Wort erfunden, nämlich dass es von Gott ausgehaucht ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Bibel auch wirklich anerkennst als Gottes Wort, als Maßstab für dein Leben. Dass du sie behandelst auch als das, was dich zum Leben erwecken will, was dich auf einen guten Weg führen möchte. Und ich finde interessant, dass in diesem Wort Theopneustos, da steckt auch dieses Wort vom Geist drin. Also es ist Gott Geist gehaucht eigentlich, wörtlich sogar. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig. Wir lieben ja den Heiligen Geist. Wir wollen ja immer mehr von ihm. Wir glauben, dass alles, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat, dass es durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Daran glauben wir. Aber wenn wir den Heiligen Geist lieben, müssen wir Gottes Wort lieben, weil es der Heilige Geist ist, der dieses Wort inspiriert hat. Jesus hat mal gesagt in Johannes 6,63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts, also unsere menschliche Natur ist damit gemeint. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und genau diese Worte sind uns ja auch überliefert. Und diese Worte werden ja auch ausgelegt im ganzen Neuen Testament. Deswegen können wir es übertragen. Weißt du, Gottes Wort ist sogar Geist und Leben. Das heißt, wir dürfen wirklich auch erwarten, wenn wir die Bibel lesen, dass der Heilige Geist durch die Bibel zu uns reden möchte, dass er durch die Bibel in unser Leben hineinspricht, dass er bestimmte Bereiche unseres Lebens anspricht. Er meint es mit uns richtig gut und er liebt es total, das Wort Gottes zu benutzen, um zu dir zu kommen. Und da will ich dich so ermutigen, wenn du den Heiligen Geist lieb hast und dich nach mehr von ihm sehnst, studier Gottes Wort, es ist einfach so wertvoll. Okay, und dann wird uns gesagt, hier nochmal, warum wir die Bibel lesen sollen. Es heißt einfach, sie ist nützlich. Und dann werden uns alle möglichen Dinge genannt, für die die Bibel nützlich ist. Aber vielleicht dürfen wir das mal erstmal mitnehmen. Das ist, glaube ich, das stärkste Argument vielleicht sogar für die Bibel. Sie ist nützlich. Sie funktioniert. Wer sein Leben auf diese Wahrheiten aufbaut, der wird ein stabiles Leben aufbauen. Sie beschreibt die Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat. Und wenn man sie lebt, dann bringt sie auch Leben hervor. Und dann wird uns gesagt, wozu sie nützlich ist. Das mache ich jetzt ganz kurz. Einmal zur Lehre. Die Bibel zeigt uns einfach alles, was wir über Gott wissen müssen und alles, was wir über uns Menschen wissen müssen und auch dazu, wie wir in einer Beziehung mit Gott leben können. Also diese grundlegenden Informationen, das Handbuch unseres Lebens ist die Bibel. Dann das Zweite ist Überführung. Jetzt es baut so ein bisschen auf sich aufeinander auf, wie so eine Treppenstufe. Ja? Also zunächst mal ist da diese Lehre, ist sie grundsätzlich so, hat Gott die Dinge gedacht. Und wenn wir dann aber anders leben, dann kommt die Bibel rein und will uns überführen und will sagen, hey, du bist hier falsch unterwegs, das bringt dich nicht ans Ziel. Die Bibel will uns überführen von Sünde, wenn wir einfach gegen Gottes Willen handeln und dadurch letztlich im Aufstand gegen ihn sind, aber auch uns selbst schaden und die Menschen um uns herum verletzen. Gott will uns überführen, aber auch von Zweifeln und will unseren Glauben stabil machen. Gott will uns überführen von Selbsttäuschung und von dem mangelnden Selbstwert, indem uns die Bibel einfach zeigt, was wir für einen Wert haben, was wir für eine Identität haben in Jesus. Die Bibel will uns überführen von den Märchen unserer Zeit, dass wir uns selber sagen können, wer wir sind, dass es Männer und Frauen nicht mehr gibt. All diese komischen Märchen, die niemals gelingen werden. Die Bibel will uns überführen von der Illusion auch, dass wir selbst unser bester Maßstab sind. Die Bibel widerspricht uns, weil Gott uns so sehr liebt. Weißt du, weil Gott uns so sehr liebt, da ist er nicht bereit, unseren Begierden und unseren Lügen auch nur einen Millimeter nachzugehen. Weil er sagt, nein, ich weiß es besser, ich weiß, du bist verführt, du bist manchmal verwirrt, du bist manchmal so sehr beeindruckt von den Dingen, die du um dich herum siehst. Aber ich stelle mich dir entgegen, weil ich will, dass dein Leben gelingt, weil ich es gut mit dir meine. Also wir haben Lehre, wir haben Überführung Und dann haben wir Besserung, wenn wir merken, wo wir daneben liegen. Ja, weil wir schlecht von uns selbst denken, weil wir in Sünde leben oder irgendwas anderes. Dann will die Bibel uns helfen und uns zeigen, wie wir über uns selbst denken können stattdessen. Und wie wir besser unterwegs sein können in unserem Leben. Und dann gibt es eine langfristige Tendenz noch, das sagt Paulus am Ende. Sie will uns erziehen in Gerechtigkeit. Sie will dauerhaft, ich glaube, wenn jemand wirklich ein ganzes Leben mit dem Wort Gottes verbringt, dann glaube ich, dass dieses Wort ihn zutiefst prägt und dass Menschen das auch merken, wenn sie mit dieser Person zusammenkommen. Jemand hat mal diesen Satz gesagt, die Menschen, deren Bibel schon auseinanderfällt vom vielen Lesen, das sind oft Menschen, deren Leben nicht auseinanderfällt. Und ich finde das so einen wertvollen Gedanken, weißt du, so ein stetiger Strom des Guten und der Wahrheit und der Schönheit, der durch die Bibel in dein Leben hineinfließt. Im 2. Jahrhundert nach Christus schrieb der römische Philosoph Celsus eine scharfe Kritik am Christentum. Also der war kein Freund der Kirche, sondern einer ihrer entschiedensten Gegner. Und sein Werk ist uns heute nur erhalten, weil der christliche Denker Origenes, der war auch schwierig, aber er hat uns auf jeden Fall da einiges überliefert. Und Celsus, der hat die Christen hart angegriffen. Und insbesondere deswegen, weil sie sich einfach nicht angepasst haben an die Gesellschaft. Und er sagt, wie kann man nur so dumm sein und so unvernünftig sein und nicht das einfach mitmachen, was wir doch alle als die beste Art zu leben jetzt gerade erkannt haben. Und er wirft ihnen sogar vor, dass sie an ihren Überzeugungen festhalten, selbst wenn es ihnen schadet. Und sie sind nicht bereit, ihre Überzeugungen dem gesellschaftlichen Druck auch zu opfern. Und ich finde das so cool, dass uns das überliefert ist. Das ist ja kein Lob, aber ich finde es so richtig genial. Ich finde es ein richtiges Kompliment. Celsus sagt im Grunde, was ihr tut und wie ihr lebt, halte ich für komplett falsch, aber ich sehe, dass ihr es ernst meint. Ich sehe, dass ihr da dran bleibt. Ich sehe, eure Bibel ist eine gelebte Bibel. Und Paulus sagt ganz am Ende, in Vers 17, wenn wir die Bibel so lesen und sie uns lehrt, überführt, zurechtweist, unterweist in der Gerechtigkeit, dann ist der Mensch Gottes richtig für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich liebe das, oder? Wir kennen das heute auch. Bist du noch ganz richtig? Was stimmt mit dir nicht oder so? Ne? Ich habe das mal bewusst, diese wörtliche Übersetzung drin gelassen. Nee, bist du noch ganz richtig? Und die Wahrheit ist, dass viele Menschen nicht mehr ganz richtig sind, weil wir so geprägt worden sind von menschlichen Vorstellungen. Und Gott möchte, dass wir wieder richtig sind. Er möchte, dass unser Denken wieder gesund ist und dass wir aus diesem gesunden Denken heraus für jedes gute Werk ausgerüstet sind. Amen. Okay, ich bitte einfach meinen Pianisten schon mal auf die Bühne und ich will so zum Schluss kommen. Stell dir vor, wir sind so eine Kirche in Braunschweig und in Peine, tief verwurzelt im Wort Gottes, bewegt vom Heiligen Geist und fähig, Gutes zu tun. Nicht perfekt, aber ausgerüstet für unser Leben. Nicht angepasst, aber tragfähig. Nicht stolz, aber kraftvoll. Ich glaube, eine Kirche, die die Bibel als Maßstab lebt, die kann das Leben vieler Menschen berühren. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen und wir sehen überall, wo es Kirchen gegeben hat, die die Bibel als Maßstab abgeschafft haben, sind es immer kraftlose Kirchen geworden. Die haben nichts mehr bewegt, die haben keine Menschen mehr erreicht. Denn dann bleibt im Kern nur noch die Vernunft und die Überzeugungen, auf die sich die Menschheit gerade einigen kann. Aber wer weiß, wie bestimmte Überzeugungen in Zukunft sein werden. Ja? Mir ist das auch so wichtig, ja, dass wir heute denken, wir so leichtfertig, wir können die Bibel in der Gesellschaft wieder aus dem Zentrum rausschmeißen. Wir können unsere christliche Prägung, die können wir einfach hinter uns lassen. Die Wahrheit ist, alles, was wir heute haben in unserer Gesellschaft, beruht auf dieser christlichen Prägung. Weißt du, bevor Jesus geboren war, war es normal, dass man Kinder ausgesetzt hat, die behindert zur Welt gekommen sind. Da haben Philosophen, welche der bekanntesten, die auch ihr kennen wird, sich dafür ausgesprochen, dass man die einfach irgendwo unauffällig aussetzen soll, sodass sie für sich alleine sterben. Da war es normal, dass manche Menschen zum Herrschen geboren waren und andere, um beherrscht zu werden. Da war es normal, dass das Recht des Stärkeren sich durchsetzt. Da war es normal, die Welt so anzuschauen, dass einige Völker ja privilegierter sind als andere und es mehr verdient haben als andere. All diese Dinge waren normal. Die Sachen, für die Menschen heute kämpfen, hätte es ohne das Kreuz nie gegeben. Deswegen hat Nietzsche das immer den Christen vorgeworfen. Sie verdrehen alles. Sie machen das Schwache zum eigentlichen Kern der Menschheit. Ja, weil er das Kreuz angeschaut hat und sagt, boah, der leidende Gott, der leidende Messias, der ist jetzt die lebensverändernde Kraft für die ganze Welt. Das hat ihm gestunken, hat ihm das. Und wenn wir heute sagen, der Einzelne zählt und Barmherzigkeit ist wichtig und Gerechtigkeit ist da und Menschen haben Freiheit und unveräußerliche Rechte, dann ist das alles nicht denkbar ohne das Kreuz, das unsere Welt total verändert hat. Und ich glaube, wenn wir diese christlichen Gedanken, die in der Bibel verbrieft sind, hinter uns lassen, dann werfen wir uns zurück in die Dunkelheit, aus der wir gekommen sind. Ich möchte hier nochmal ein Beispiel sagen, und das ist für mich das Thema Abtreibung. Und mir geht es jetzt nicht darum, Scham auf Frauen zu legen, die vielleicht damit eine Geschichte haben oder auch die Menschen irgendwie fertig zu machen. Nein, ich habe tiefstes Erbarmen auch für manche Situationen, in die Frauen insbesondere hineingeworfen worden sind und hineingeworfen werden. Dass man einfach, ja, dass man ideologisch einfach die Sachen so aufgebaut hat in unserem Land, dass Menschen es als eine Zumutung empfinden, Kinder zu bekommen. Dass Menschen es normal finden, dass man auch ein Leben beenden kann. Dass wir uns seltsame biologische Geschichten erzählen, dass das Leben im Mutterleib gar kein Leben wäre und so weiter. Und dann gibt es diesen magischen Moment, wo das Kind rausgeht und plötzlich hat es unveräußerliche Rechte. Das ergibt wirklich überhaupt keinen Sinn. Und warum sage ich das, weißt du? Vielleicht werden die Menschen in 100 Jahren auf unser Land schauen und sagen, wie konnten die damals nur so ein dummes Zeug reden? Wie konnten die damals nur solche Überzeugungen haben? Und das ist der Grund, warum es das Wort Gottes braucht. Weil die Meinungen der Menschen haben sich schon auf drastische Weise auch in der Vergangenheit geändert. Aber Gottes Wort bleibt. Was machen wir jetzt damit? Eine gelebte Bibel ist eine gute Bibel. Jesus ist die Nummer eins in unserer Bibel und die Bibel ist unser Maßstab. Ich will dir zum Schluss noch sagen, die Bibel ist aber nicht unser Gesetzbuch. Weißt du, das Schöne ist, die Bibel ist nicht das Buch, das du vollkommen ausleben musst, damit du gerettet werden kannst oder damit Gott zufrieden mit dir ist. Die Wahrheit ist, der das Wort war, der ist auf diese Erde gekommen, Jesus Christus. Er hat vollkommen den Willen des Vaters gelebt auf dieser Welt. Er hat ganz viele Verheißungen erfüllt. Er hat das ganze Gesetz erfüllt aus dem Alten Testament. Die Bibel ist für uns kein Gesetzbuch mehr. Die Bibel ist für uns ein Lebensbuch. Wir müssen nicht mehr Gott zufriedenstellen. Jesus hat Gott zufriedengestellt. Jesus ist der eine Mensch gewesen, der das vollkommene Leben geführt hat. Und dieser Jesus, der will durch den Glauben in deinem Herzen leben und will die Bibel durch seinen Heiligen Geist in dir groß machen. Dass die Bibel kein Gesetzbuch für dich ist, sondern ein Kraftbuch für dich ist, ein Treibstoffbuch ist für dein Leben. Ein Buch, was wirklich ja, dich in Bewegung setzt für seinen Namen. Und deswegen will ich am Ende von dieser Predigt auch wieder sagen, Jesus ist die Hauptsache von seinem Wort. Und wenn du die Bibel liest, dann lies sie nicht nur als etwas, was du tun sollst, sondern lies sie als das Beziehungsbuch Gottes, durch das Jesus mit dir Beziehung bauen möchte. Und überall, wo du Dinge findest, wo dein Leben noch nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann darfst du dir sicher sein, Gott fordert nichts von dir, was er nicht auch ermöglichen kann und was er nicht auch ermöglichen möchte. Sondern er möchte durch seine Kraft wirklich auch ein Ermöglicher sein, dass du von der Bibel geprägt leben kannst. Und so möchte ich ganz am Ende von dieser Predigt noch fragen, ob jemand da ist, der diesen Jesus noch gar nicht kennt. Wir glauben, dass Gott uns geschaffen hat für die Beziehung mit ihm. Wir glauben, dass wir Menschen uns aus dieser Beziehung entfernt haben, dass wir gesagt haben, Gott, wir brauchen dich nicht, wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen. Das war schon Sünde und dann haben wir immer weiter gegen den Willen Gottes verstoßen, haben immer mehr Dinge getan, die Gott nicht wollte und haben dadurch unsere Welt ins Chaos gestürzt. Und all das nennt die Bibel Sünde und das steht zwischen Gott und uns. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, um am Kreuz dafür zu bezahlen. Er hat sein Blut gegeben, damit du leben kannst und von deinen Sünden befreit werden kannst. Dass die Trennung zwischen Gott und dir wieder aufgehoben werden kann. Und ich möchte heute einfach auch diese Einladung nur kurz aussprechen. Wollen wir in jedem Gottesdienst tun, zu sagen, hey, du darfst heute nach Hause kommen, darfst Vergebung für deine Schuld erleben und darfst diesen Jesus als deinen Retter und deinen Herrn annehmen. Und ich möchte uns kurz einladen, die Augen zu schließen und möchte fragen, ist jemand da, der heute sein Leben diesem Jesus anvertrauen möchte? Ist jemand da, der heute sagt, Vater im Himmel, ich danke dir für das, was du durch Jesus für mich getan hast. Bitte vergib mir meine Schuld und zieh mich an dein Herz, mach mich zu deinem Kind. Wenn du heute da bist und du merkst einfach, dass Jesus so an deinem Herzen dran ist und dass er dich zu sich zieht, dann gib mir doch kurz ein Zeichen mit deiner Hand, wenn du merkst, Mensch, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich will heute anfangen, diesem Jesus nachzufolgen. Dann darfst du dich kurz melden. Ich warte noch einen kurzen Moment. Okay, ich sehe jetzt erstmal niemanden. Ich will trotzdem am Ende noch dieses Gebet beten, mit dem Menschen diesen ersten Schritt auf Jesus zumachen können und Jesus ihr Leben anvertrauen können. Und wenn du gerade trotzdem eine Entscheidung getroffen hast in deinem Herzen, dann bete dieses Gebet doch in deinem Herzen oder auch laut mit. Ich bete so, Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und mach mich zu deinem Kind. Und Jesus, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Herr, und ich will auch bewusst sagen, ich will die Bibel als meinen Maßstab annehmen und ich will dir nachfolgen. Und ich will beten, Jesus, wie du gebetet hast. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Amen. Herr, und ich bete noch für jeden, der da ist, dass du wirklich so eine Leidenschaft und so eine richtige Lust an der Bibel ihnen ins Herz legst, Herr Jesus. Ich bete, dass es kein Gesetz oder Druckbuch für sie ist, sondern dass jeder von uns versteht, dass es das Lebensbuch ist, Herr, dass du mit deiner eigenen Liebestinte geschrieben hast, damit jeder von uns, Herr, ja, den Weg so gehen kann, wie du es geplant hast, damit jeder seine Bestimmung erkennen kann, damit jeder eine Orientierung hat, damit jeder ein Licht sieht, wirklich auch in dunkelster Nacht, Herr. Herr, ich bete, dass du da, wo vielleicht Menschen jetzt da sitzen und sagen, ich verstehe schon, wie wichtig die Bibel ist, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin, die zu lesen und ich verstehe so vieles nicht, Herr. Herr, wir wollen miteinander unterwegs sein, wir wollen gemeinsam die Bibel lesen, aber ich bete, dass du heute durch deinen Heiligen Geist wirklich einen Schlüssel im Herzen umdrehst und dass du selber, Jesus, es bist, der den Menschen sein Wort aufschließt, der den Menschen Dinge erklärt, Herr Jesus, der den Menschen Verständnis gibt, Herr, und der durch das Wort, das sie lesen, wirklich ein Feuer in ihrem Herzen anzündet, dass sie danach leben wollen, dass sie dir gefallen wollen, dass sie sich freuen über das, was sie darin lesen, dass sie Glück empfinden, Herr Jesus, über das, was du zu ihnen sagst. Das bete ich in deinem Namen. Herr, wirklich von diesem Tag an soll es im Leben wirklich von einigen Leuten anders sein. Sie sollen fähig sein, durch deine mächtige Hand, Herr, Bibel lesen zu können. Wir erbitten das wirklich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.